Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt, wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. So soll es geschehen sein, anno 030, glaubt man, der Apostelgeschichte des Neuen Testamentes. So soll sie vergossen worden sein über die Schäflein Israels, jene geheimnisvolle Substanz, die als drittes Element der katholischen Dreifaltigkeit, die den Gelehrten der Kirche so viel Kopfzerbrechen bereitete und so oft Anlass bot für blutige Fehden, ob des wahren Gottesbildes. Wir nehmen es hin, die Okkupation des alten Wintersonnenwendefestes, auf das natürlich der Geburtstag des Herrn Jeschua Nasroi fallen muss, zu dessen Kreuzigung verstecken wir bunte Eier, frönen dem Alkohol zu dessen Himmelfahrt und gehen auf Paddeltour anlässlich der Ergießung des Heiligen Geistes. Feiertage sind zum Feiern da. Selbstbewusste Aneignung nennt man das. Einen Moment der Besinnung aber möchte ich einfügen und erinnern an den Tod eines Mannes, der die dunkle Seite jenes Kultes um das liebe Jesulein in einer nie gesehenen Fleißarbeit in unzähligen Fakten zu Papier brachte. Kriminalgeschichte des Christentums heißen die 10 Bände und Karl-Heinz Deschner ihr Autor. Am 8. April verstarb er fast 90-jährig, am 23. Mai hätte er diese Zahl erreicht. Im deutschsprachigen Raum, manche sagen sogar in der Welt, gibt es keine vergleichbare historische Arbeit über Intrigen und Fäden, Verleumdung, Fälschung, Morde und Kriege, Scheiterhaufen und Exorzismen im Namen eines Mannes, der zwar Eschatologe war, doch vorgeblich nur die Liebe predigte. In dem Dokumentarfilm »Die hasserfüllten Augen« des Karl-Heinz Deschner spricht er seine bekannten Sätze.
Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, von Jahrhundert zu Jahrhundert im Blut der Menschheit zu schwimmen und Halleluja zu rufen. Es muss ein eigentümliches Vergnügen sein, fast 2 Jahrtausende hindurch zu lügen, zu fälschen, zu täuschen. Wo sonst noch gibt es diese atemverschlagende Mischung von Wolfsgeheul und Friedensschalmei, Weihnachtsbotschaft und Scheiterhaufen, von Heiligenlegende und Henkersgeschichte? Wo sonst ist allumfassende Liebespalaver und den praktisch alles verschlingenden Hass? Wo sonst eine Religion, die aus Liebe tötet, aus Liebe foltert, aus Liebe raubt, erpresst, entehrt, verteufelt und verdammt? Das Ganze heißt nicht Geisteskrankheit, das Ganze heißt Christentum.
Den fröhlichen Pfingsttag möchte ich auch zum Anlass nehmen, einen Salatschatten vom 12. Mai zu wiederholen. Der Kirchenkritiker Dr. Carsten Freerk war zu Gast im Studio. Leider war damals wegen eines Senderausfalls die erste Viertelstunde unserer Plauderei nicht zu hören. Für euch ein Glück. Ihr könnt sie nun leicht gerafft und entstammelt über euch ergießen lassen. Und seid gewiss, keine Zunge wird sich spalten. Herzlich willkommen, liebe Freunde des verqueren Gedankens beim Salatschatten mit Jobst. An so einem düsteren Tag gibt es, glaube ich, nichts Besseres zu tun, als auch die düsteren Seiten unserer Welt zu beleuchten. Heute haben wir uns eine sehr, sehr dunkle Seite vorgenommen, zumindest dunkel, also nicht so vom moralischen, aber zumindest von der Farbe, mit der diese Seite unserer Welt bekannt ist. Das ist schwarz, eigentlich ja auch weiß, ja. Und zu diesem Thema, das Thema, na, welches ist es? Das ist die Kirche, die beiden Kirchen oder auch, weiß ich, welche Kirche man sich drunter vorstellt, in schwarz und weiß. Die haben uns zum Thema genommen und uns natürlich einen passenden Gast eingeladen, der kompetente Dinge dazu reden wird. Das ist Dr. Carsten Freerk. Hallo.
Hallo.
Nein, das war eben komplett gelogen, was ich erzählt habe. Natürlich war es umgekehrt. Der Gast bringt sein Thema mit und ich habe ihn aufgegabelt in einer Veranstaltung in Berlin im Buchladen Schwarze Risse. Kann ich nur empfehlen. Im Mehringhof ist das. Die laden dort auch regelmäßig Gäste ein. In dem Fall war das, glaube ich, die kritischen Lehrerinnen.
Ja, die autonomen Lehrer, ja.
Und habe da einen wunderbaren Vortrag gehört und dachte, den lädst du mal ein und fragst ihn und habe dann später aber erst mal so richtig mitgekriegt, wer das eigentlich ist. Aber bin dann vor Ehrfurcht ein bisschen erstarrt, aber ich probiere das mir nicht anmerken zu lassen. Einer der prominentesten Kirchenkritiker, die es zurzeit arbeitenderweise in Deutschland gibt, oder?
Aber es gibt nur wenige. Es ist nicht schwierig, dort prominent zu werden.
Nein, also ich habe das dann spontan eingeordnet gleich mit Karl-Heinz Deschner, der dann aber eher so die historischen Dinge aufgearbeitet hat, und Carsten Frejak die finanziellen, was die Einbindung des Apparates, die Kirche in den Staat, ja, wir leben ja im Kapitalismus und ohne Geld ist man hier nichts. Also ist jede Art von Leben, jede Art von gesellschaftlicher Einbindung an das Geld gebunden. Man muss das irgendwie ranschaffen und die Kirche kann das offenbar sehr gut. Mhm. Aber wir wollen heute gar nicht über die Kirchenfinanzen groß reden, obwohl das natürlich das Thema von Carsten Frejak ist. Aber ich kann schon mal vorweg, ich werde das am Ende der Sendung nochmal wiederholen. Es gibt auf YouTube Carsten Frejak mit C vorne geschrieben. Frejak, F-R-E-R-K, mit einem E nur. Da gibt es zu beliebigen Themen die Finanzierung des Vatikans, Arbeit im säkulären Bereich und natürlich die Kirchenfinanzierung, bezogen natürlich vor allem auf das letzte Buch, Violett-Buch.
Kirchenfinanzen.
Kirchenfinanzen.
Wie der Staat die Kirchen finanziert.
Violett-Buch fand ich ja schön, weil sonst gibt es immer so Schwarz- und Braun- und Grünbücher. Nein, Grün nicht, aber...
Es hätte seine eigene Logik. Die Schwarzbücher wollen ja etwas so ja, platthauen. Ne? Die dunklen Seiten, Schwarzbuch, Scientology und so weiter. Immer böse, böse, böse. Und die Weißbücher, also wie das Weißbuch der Bundeswehr, die wollen ja immer weiß waschen. Also im Sinne von Wissen und dann wird das so weiß. Und habe gesagt, ich möchte ein realistisches Bild zeichnen. Ich will die Kirchen weder platt machen, noch will ich sie ja so schönreden. Und Violett ist in der katholischen Kirche die Farbe der Demut. Und das steht der Kirche da eine gut ins Gesicht. Und es ist ein Alleinstellungsmerkmal, denn Violettbücher gibt es nur dieses.
Die Farbe der Demut wusste ich gar nicht. Mhm. Haben die da so einen richtigen Farbkatalog, ja, wo alle Stimmungslagen und alle moralischen Kategorien in Farben gefasst sind?
Also die katholische Kirche ist so etwas fürs Auge und fürs Ohr, für Musik und wir gucken und wie die früher genannt wurde, die Gläubigen, die Idioten, die ja nicht lesen konnten, mussten immer Bilder begucken, deshalb diese Bildergeschichten immer und sowas alles heraus. Da ist ja eine evangelische Veranstaltung richtig karg. Eine völlig schmucklose Kirche, der Pastor redet einem immer ins Gewissen und die Musik ist auch sehr also dürftig. Und deshalb ist dieser Prunk, also auch in der katholischen Kirche, in der Kleidung, Männer in Frauenkleidern, ist immer was ganz Entzückendes. Und durchs Kirchenjahr sind es genau festgelegte liturgische Farben, wann welche Farbe vom Priester getragen wird, welche Fahne gesetzt wird und so weiter. Das ist eine sehr schöne Pracht. Die verstehen aber gut was vom Marketing, die Katholiken.
Es ist dann aber auch ein komplexes System von Symbolik sicherlich, man dort auch lernen muss, wenn man der Insider ist. Oder?
Als normales Kind wächst man ja hinein. Man wird mit hineingenommen, er lernt schon, wie der Weihrauch riecht, wann man knien muss und so weiter. Das ist so eine Veranstaltung, da können Sie gar nicht einschlafen. Ständig steht man auf, setzt sich wieder hin, steht wieder auf und hat ja auch so seine Wortteile, die man dann als Entgegnung bringt. Das ist eine richtige, ganz gute Show, die da abliefern. Ne?
Ja, also ich hatte das auf Reisen in östliche Länder in der orthodoxen Kirche gesehen. Also da ist ja ein Überschwang von Gold und Lämpchen und Kerzchen. Mhm. Das glitzert und glänzt alles. Also eine sehr auffangende Atmosphäre, wo ich mir schon vorstellen könnte, dass das Leute anspricht.
Und dann kommt dann der Weihrauch, psychoaktive Substanzen drin. Ne?
Ehrlich, ja?
Ja, ja klar.
Gut, insofern ist es schon überraschend, dass dann die evangelische Kirche, obwohl sie denn alles, diesen ganzen Prunk und Tand rausgerissen hat und sich auf eine geistige Ebene verlagern wollte, dann trotzdem noch diesen Erfolg hatte. Oder ist die Askese dann irgendwie modern geworden in der Renaissance?
Ist ja die Frage, ob die evangelische Kirche so erfolgreich geworden ist damit. Der Michael Schmidt-Salomon, auch ein bekannter Kirchenkritiker, hat mal gesagt, wenn alle Religionen so wären wie die evangelische Kirche, braucht man keine Religionskritik mehr.
Gedanken.
Weil, ja. Und das ist der Unterschied. Nein, die evangelische Kirche basiert eigentlich darauf, dass es heißt, jeder Gläubige hat eine persönliche Beziehung zu Gott. Ein Pfarrer oder ein Vorturner brauche ich eigentlich als Evangelischer nicht. Und deshalb haben die auch eine riesige Streitkultur, weil jeder hat da seine eigene Meinung. Während die katholische Kirche hat eine klare Hierarchie. Sie kommen zu Gott nur durch die Priester, die ja dann also da irgendwie besondere Fähigkeiten haben, wenn sie geweiht worden sind. Und das ist der entscheidende Unterschied. Und gucken Sie mal an, wie viele Leute gehen in den evangelischen Gottesdienst regelmäßig. Das sind 3% der Kirchenmitglieder. Bei den Katholiken sind es immerhin noch 15%.
3% also
der evangelischen Kirchenmitglieder gehen
regelmäßig. Bekennende, aktive Evangelien, aber die gehen da nicht hin.
Die gehen, nur 3% gehen regelmäßig in die Kirche. Mhm. Es gibt dann diese sogenannten Dreitageschristen. Ne? Die gehen dann so zu Ostern oder zu Weihnachten in die Kirche, ne? Weil das ist so schön, unsere Familie. Aber die gelten dann nicht so als die normalen Christen. Und wenn Sie sich mal anschauen, die Kirchenmitglieder, das sagt heute eigentlich relativ wenig. Denn jetzt, wenn wir es nur aufs Evangelische nehmen, da sind ungefähr noch 20%, die tatsächlich an das glauben, was die Kirche so als Glaubensbekenntnis vorgibt. 40% ungefähr, das sind so die Transzendentalen, die glauben an die Macht im All und auch die ganzen Esoteriker, die verstecken sich da drin. Denn 15% wissen nicht, was sie glauben sollen, die sind also sehr am Zweifeln. Und rund 20% sind Atheisten als Kirchenmitglieder.
Weil es gibt ja immer diese Argumentation, wenn man also die Rolle in der, also der Kirche im Staat kritisiert, in Frage stellt und die Dimensionen in Relation setzt, sind die meisten Meldungen, Kommentare gehen immer auf die Konfessionszugehörigkeit drauf zu. Habe ich mich immer schon gefragt, gibt es denn da Untersuchungen, wie sich das diese einzelnen Gruppen unterscheiden? Und ich hatte, ich habe ja meinen ganzen gestrigen Abend verplempert und ich konnte gar nicht mehr aufhören, ich habe mir ein Video nach dem anderen reingezogen.
Verplempert, sagt der Mann.
Ja, eine sehr ungeschickte Wortwahl. Ich wollte eigentlich mich ordentlich vorbereiten für die Sendung, habe dann aber eigentlich nur diese Videos geguckt. Und eine Zahl ist mir so in Erinnerung geblieben unter den Konfessionslosen, wie die sich aufteilen, also du hattest das auch auseinanderklamüsert nach bestimmten Fragestellungen, die so Meinungsforschungsinstitute dort gestellt haben. Und da kam raus, so 10-12% der Konfessionslosen sind eigentlich ganz radikale Gläubige in irgendeiner Richtung.
Ob radikal sei dahingestellt, aber auf jeden Fall religiöse. Und es stimmt schon, wie du sagst, radikal, weil die sind aus der Kirche ausgetreten, weil das ist für die so ein schlapper Verein, da wollen sie nicht mehr Mitglied sein und sind formal konfessionsfrei. Und deshalb sind diese klassischen Zuordnungen, katholisch, also evangelisch, konfessionsfrei, sagen heute eigentlich nur noch sehr wenig.
Na, also ich kenne das aus dem Ende der 80er Jahre aus Polen. Also da ist es, da ist man traditionsgemäß einfach drin. Also die hatten, glaube ich, 98% oder so Katholizismus, aber doch einen erheblichen Anteil von Übergangsfeld Atheisten, glaube ich, 20% und dann Agnostiker, Pantheisten. Ja, vielleicht und vielleicht nicht und man kann es ja nicht widerlegen so richtig. Und, ja, klar. Aber eigentlich ganz ähnliche Entwicklungen wie in anderen zivilisierten Ländern auch.
Es gibt eben diese starke Säkularisierung, also in ganz Westeuropa. Und deshalb ist es eben kein Zufall, dass der jetzige Papst auch nicht mehr aus Europa kommt. Weil die Basis, die Mitgliederbasis der katholischen Kirche liegt nicht mehr in Europa. Die liegt in Lateinamerika und in Afrika. Und die evangelische Kirche, nur um mal die Größenordnungen zu benennen, es gibt so ein amerikanisches Portal, adheron.com heißt das, dort werden alle Religionen irgendwie erfasst. Und da muss man mindestens 100 Millionen Mitglieder haben, sozusagen Gläubige, um dort so als ernstzunehmende Religion zu gelten. Das erreichen die Evangelischen nicht, die Lutheraner nicht. Die hängen okay. So irgendwie bei 60 Millionen. Ne? Also nur um mal die Größenordnung, 60 Millionen Lutheraner gegen 1,2 Milliarden Katholiken. Ne? Denn in den USA, die ganzen Evangelischen da, das sind alles Mögliche, aber keine Lutheraner. Das sind Baptisten und Mennoniten und alles Mögliche, Freikirchen. Die Lutheraner haben sich da nicht so durchsetzen können.
Okay, also da hat die katholische Kirche mit ihrer Institution nach dem Ende des Feudalismus noch ganz schön was retten können, ne? weil dann ging ja die quasi freie Konkurrenz der Religionen los. Also jeder muss seine Nützlichkeit anbieten und wenn man diese Institutionen hat, ist das von großem Vorteil. Und das ist ja auch gegenwärtig wohl der große Trumpf der organisierten, institutionalisierten Kirchen.
Ich denke mal, es ist auch der soziale Faktor der Eingrenzung und Ausgrenzung. In Hamburg zum Beispiel haben wir Leute kennengelernt, sie waren beide katholisch und haben ihren Sohn aber sehr ermutigt und ermuntert, sich als Humanist eine Emanzipationsfeier zu veranstalten. Auch die Oma hat Geld dafür gegeben und alles. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich erlebt habe, dass ein 21-jähriger junger Mann sagt, ich feiere meine Emanzipation von der Religion und mache ein Fest, um es meinen Freunden, meiner Familie eben kundzutun. Und die Eltern haben gesagt, wir selber können nicht aus der katholischen Kirche austreten, weil wir würden 98% unserer sozialen Kontakte verlieren. Aha. Wenn Sie aus der katholischen Kirche austreten, sind Sie für die katholische Gemeinschaft tot. Schlicht tot. Da ist null Toleranz. Und das ist für viele Leute, auch was ich unterwegs treffe in Kleinstädten, die sehr kritisch sind, auch sehr kritisch mit der Kirche, die sagen, ich kann mir gar nicht erlauben, aus der Kirche auszutreten, weil das wäre für mich, da kann ich hier gleich wegziehen. Und das will ich nicht. Das ist eine schöne Gegend, die Leute sind eigentlich ganz nett, dann nehme ich das doch lieber in Kauf und...
War mir nicht bekannt, also ich komme ja aus einer eher evangelischen Gegend, wenn überhaupt, ja, so denn wahrnehmbar, vielleicht so 30% Katholiken, das waren immer so die alten Frauen, die nach dem Krieg aus Polen eingewandert sind oder so und das nur privat in so einem kleinen Häufchen dort, haben die ihre Lieder gesungen, ansonsten waren die bei uns gar nicht bemerkbar.
Ja. Ich meine, wie es funktioniert, also ich habe ja auch ein Buch in Österreich veröffentlicht und in dem Verlag hat dann mir die so Programmchefin gesagt, es gibt 3 Mitarbeiter, die auch eigentlich gerne aus der Kirche austreten würden. Wenn sie das aber tun würden, würde das in ihren Heimatgemeinden, in den Heimatdörfern, der Priester von der Kanzel verkünden und die Familie würde dann richtig Druck kriegen. Und deshalb treten die nicht aus der Kirche aus.
Das machen die?
Das machen
von
die.
Der Kanzel verkünden?
Ja.
Gut, man weiß, wie man seine Schäflein, da braucht man einen Schäferhund.
und deshalb hieß es auch schon im Mittelalter im Sinne von Leibeigenschaft, Stadtluft macht frei. Und das ist heute das Prinzip der Religiosität. Stadtluft macht auch frei, weil einfach die soziale Kontrolle, der Zwang zur Anpassung auch in diesen Fragen nicht so stark ist wie auf dem flachen Land.
In der Diskussion in Berlin kam auch von jemandem aus dem Publikum die Frage, na, ist denn das wirklich so, dass die Kirche so auf dem Rückzug ist? Weil zumindest hier im Osten war das so zu beobachten, dass seit 1990 ein enormer Rückschlag für den Atheismus im Umfeld passiert ist. Zumindest redet man anders öffentlich drüber. Und auch so wird im Fernsehen ständig berichtet darüber, dass die Kirchen wieder Zulauf haben. Die Leute kommen auf ihre Spiritualität zurück, die man ja als so eine Art von Naturbedürfnis hinstellt, dass der Mensch braucht das eben irgendwie, das ist ihm angeboren. Wahrscheinlich gibt es ein Gott-Gen oder solche
Scherz. Nein, das gibt es sicherlich nicht. Und nach der Wende speziell sind ja auch die ganzen Westkirchen mit Begeisterung in den Osten geströmt, um die dürstenden Ostseelen, die ja die frohe Botschaft so lange dürstig erwarten, zu beglücken. Es hat keinen interessiert im Osten. Und das ist eben so spannend gewesen. Wir haben ja die Buskampagne mit organisiert. Ich sage wir, weil Evelyn Freck sitzt auch gerade hier so neben mir. Und wir waren so 2 dieser 7 Gottlosen. Und dann riefen die uns aus Chemnitz an und gesagt, ihr müsst unbedingt nach Chemnitz kommen mit eurem Bus. Das heißt, wir sind mit einem roten Doppeldecker durch Deutschland gefahren, 3700 Kilometer. Und auf diesem Bus stand dann, es gibt, Klammer auf, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, keinen Gott. Werte sind menschlich, auf uns kommt es an. Also der berühmte Atheistenbus sozusagen. Obwohl die Atheisten haben uns immer beschimpft, was wir für Pudding-Atheisten sind, denn das müsste da stehen, es gibt keinen Gott. Ist aber auch da wieder eine Glaubensfrage, das war ganz witzig. Und dann haben wir gesagt, warum sollen wir nach Chemnitz kommen? Das ist doch wirklich die Stadt, wo die wenigsten Christen leben. Und dann haben wir gesagt, das ist formal richtig. Aber gerade weil wir hier am Rand des Erzgebirges sitzen, sind diese ganzen Missionsgruppen hier, Campus for Christus und so weiter, hier aufmarschiert. Und es traut sich hier keiner mehr, sein atheistisches Haupt zu heben, weil diese christlichen Gruppen dermaßen dominant sind, lautstark sind, missionarisch eifrig sind, plakatieren, dass wir hier alle ganz mutlos geworden sind, die nicht religiös sind. Bitte, bitte kommt und stärkt uns den Rücken. Also sind wir nach Chemnitz gefahren mit dem Bus und kaum fuhren wir mit dem Bus auf den Marktplatz, schon stand dort eine Klampfengruppe und die sangen dann, ein feste Burg ist unser Gott, um den bösen Bus zu vertreiben.
Okay, also es ist schon eine Frage, dass man auch im gesellschaftlichen, öffentlichen Diskurs eine Hegemonie sich erarbeiten kann. Und das kann man natürlich mit Aktionen, mit Geld, mit Organisationen machen, wo ein so ein Bus relativ wenig ist gegen das, was die Kirchen aufbieten.
Ja, und was die Kirchen machen, ist, weil sie reden es eben immer wieder hoch und immer wieder, wir sind stark, wir sind wichtig, wir sind also toll. Weil Soziologen kennen die sogenannte Schweigespirale. Das heißt, wenn Menschen der Meinung sind, dass man über ein Thema nicht mehr reden sollte, dann geht diese Schweigespirale immer weiter, immer weiter. Es wird immer weniger darüber geredet. Das heißt, wenn Christen sagen, ich darf mich ja noch nicht mal outen, dass ich Christ bin, gläubiger Mensch bin, dann werde ich so als leicht schräg oder sie haben wohl nicht alle Tassen im Schrank, also so angeschaut, da würde eine Schweigespirale beginnen. Und das fürchten die Kirchen, dass sie an den Rand gedrückt werden, weil sie beanspruchen ja für sich selber, die katholische Kirche, ein Wächteramt neben dem Staat. Sie müssen da aufpassen, dass hier in der Gesellschaft alles richtig passiert. Und die Evangelischen sagen das nicht ganz so penetrant, aber die haben einen Öffentlichkeitsauftrag. Und sie fürchten nichts mehr, als dass Religion in Deutschland Privatsache werden würde.
Aha. Also zu dieser Frage, ob das denn stimmt, was mir medial vermittelt wurde, dass jetzt alle Leute wieder nach dem Zusammenbruch des Sozialismus jetzt in die Kirchen strömen, das wurde so vermittelt. Das wurde überall erzählt.
Ich meine, dann schaust du einfach die falschen Sender oder ich weiß nicht, ob du Bibel-TV guckst oder sowas. Oder,
das gab's, glaube ich, noch gar nicht.
Oder evangelischen Rundfunk oder sowas heraus. Natürlich, und gerade wenn man sich die Medien anschaut, da bin ich gerade dabei, das mir mal genauer anzuschauen, zwar Radio Berlin-Brandenburg hat eine komplett katholische Senderspitze. In einem säkularen Umfeld. Ja. Intendanten, Programmdirektoren, Hörfunkchef, Abteilungsleiter, alle katholisch, ja. Da sagt man einfach, hoppla, wie kann denn sowas passieren? Ne? Die Rundfunkratsvorsitzende ist praktisch die Pröbstin Katharina von Kirchbach. Ne? Ihr Vorgänger war praktisch der heutige Dom, Generalvikar des Erzbistums Berlin. Da haben sie voll den Zugriff auf die Medien und entsprechend wird man auch wirklich nicht von morgens bis abends, aber ständig mit Kirchensendungen immer wieder vollgeorgelt. Ne?
Okay, die Medienanstalt Berlin-Brandenburg erlaubt auch uns, auf ihre Frequenzen zu senden. Ich hoffe, wir haben jetzt keinen Fehler gemacht, das Thema angesprochen.
Nein, es gibt da einen gewissen Pluralismus. Man muss ja auch mal für die anderen was bringen. Ne?
Damit man selber seine Legitimation behält.
Genau.
Aber Katholiken, also das kann ich mir jetzt gar nicht zusammenreimen. Gut, wahrscheinlich durch die Gegenden, in denen man halt Karriere macht. Die sind halt katholisch.
Nein, also bei den Katholiken gibt es sicherlich das Phänomen, wie es lange Zeit auch mal bei den Schwulen und Lesben der Fall war, warum die Designerbranche, die Modebranche so wirklich ausgeprägt schwul und lesbisch war. Man zieht die eigenen Leute nach, weil man in der Minderheit ist. Und sagt, wenn wir sie nicht fördern würden, auf dem großen sonstigen Markt haben die noch weniger Chancen. Und da entsteht dann so dieses Nachziehen des eigenen Klientels, wenn man in der Minderheit ist. Man schützt sich gegenseitig. Und zieht natürlich auch dann die Leute der gleichen Konfession oder des gleichen Glaubensbekenntnisses, wo man sagt, der hat es so schwierig, wenn wir den jetzt nicht mit aufnehmen. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Machen alle Leute so, machen alle Gruppen so. Man fördert immer die Mitglieder der eigenen Gruppe.
Okay, man verklumpt sich dann eher genau. So ein bisschen sozial. Ne?
Also dieses Verfilzen, das ist schon relativ sozial angelegt. Das ist auf keine Gruppe so exklusiv ausgelegt. Ja.
Mir ist da so ein Kommentar aus einem der Vorträge, die ich gestern Abend gehört habe, eingefallen. Da hast du gesagt, dass eines der Probleme der Kirche, der Kirchen in Deutschland 1961 entstanden ist, FF, unter anderem, weil wegen dem Geburtenrückgang, dem Pillenknick, und es war früher üblich, das fand ich ja ganz lustig, das siebte Kind irgendwie schon auch mal zur in irgendeine Pastorenlaufbahn zu bringen oder so.
Nein, also du sprichst auf zwei Sachen. Das eine ist, vergeht dieser sogenannte Pillenknick und der Pillenpaul, also der davor gewarnt hat, weil er wusste, was passiert, wenn die Pille kommt.
Papst Paul,
Pillenpaul, ja, der Paul der Erste. Der hat ja das Benutzen der Pille für katholische Frauen verboten. Ne? Weil da ist genau das Phänomen eingetreten, 1963, also 61 kam die Pille auf den Markt, 63 ist der Gipfelpunkt von Geburten in Deutschland in homogenen religiösen Ehen. Das heißt, beide sind katholisch oder beide sind evangelisch. Und in beiden Milieus, das waren 90% aller Ehen, die so waren, also 45% katholisch und evangelisch, wurden jeweils 400.000 Kinder geboren. Und dann, ab 63 geht aber der Pillenknick rasant nach unten. Jedes Jahr werden weniger Kinder geboren. Und die Evangelischen gehen runter bis auf 150.000 Kinder pro Jahr, die katholisch homogen auf 200.000. Und deshalb sind die Katholiken heute jünger als die Evangelischen. Das ist ganz spannend, was da passiert. Und die andere Facette war dann, dass auch in den normalen heutigen katholischen Ehen nur noch 1 bis 2 Kinder geboren werden. 3 vielleicht normal. Und früher war das so, da wurden ja 7, 8, 9, 10 Kinder geboren. Und wenn man dann sagte, so halbe, waren davon 4 Jungs, 4 Mädchen. Und von den 4 Jungs war der erste der Nachfolger des Vaters. Der zweite wurde Soldat, der dritte wurde Richter oder Jurist und der vierte wurde Priester. Das war die strikte Reihenfolge.
Ja, das war in 60er Jahren noch so in bürgerlichen Elternhäusern da, so üblich. Ja?
Da hört es aber auf, dann in den katholischen Gegenden im Rheinland war das so die normalen. Meine Mutter ist eine von 10 Kindern, ne? Sie hatte also gestanden selber 4 Kinder und ich selber habe nur 2 Kinder. Da sieht man genau, wie es demografisch runtergegangen ist in der Kinderzahl. Und das ist das größte Thema mit dem Problem des Priestermangels in Deutschland, dass zu wenig katholische Kinder geboren waren. Also pro Familie. Denn mir hat das mal ein Mönch relativ plausibel erklärt, er hat gesagt, die 3 Gelübde, die wir ablegen müssen. Armut, Keuschheit und Gehorsam. Sagt Armut, das können wir ja nur knicken. Ne? Wir als Orden sind ja nur wirklich reich genug. Also die Millionen, die haben wir ja nur wirklich auf dem Konto liegen. Keuschheit hat er gesagt, das wird immer von den Nichtpriestern überbetont. Wir leben eigentlich in einer relativ keuschen Umgebung. Weil wir gucken weder Pornos im Internet, noch haben wir sonstige Magazine, wo dann irgendwie so einem die Frauen so entgegenspringen. Wir sind also reduziert sozusagen. Und dann wissen wir auch, wie wir damit umgehen. Das größte Problem ist der Gehorsam. Wenn Sie so einen Priester-Ober haben oder einen Bischof haben, der einfach eine Klatsche hat oder den Sie einfach nicht ernst nehmen als junge, aufgeweckter Priester, dem gehorchen zu müssen, Kadavergehorsam, das ist das Riesenproblem. Ne?
Ist jetzt vielleicht ein Break eines Themas? Mal sehen, was wir uns für die nächste Hälfte aufsparen. Ich habe mir jetzt eine kleine Musik rausgesucht, auch dass Carsten Luft holen kann zwischen dem Sprechen. Ein Lied, historisch möchte ich schon sagen, Frede Fesel aus einer erzkatholischen Gegend in Bayern, 1976, der Glockensong. Ja, wieder zurück im Studio von Freien Radio Potsdam, Frapo 90,7 MHz in Potsdam, 88,4 in Berlin, live im Salatschatten, Dr. Carsten Frerk, einer lockeren Plauderei, die wir heute nicht so sehr den Zahlen widmen wollen, wie die Kirche vom Staat direkt und indirekt Zuwendungen bekommt, ihre karitative Arbeit, mit der sie so viel guten Ruf abschöpft, finanziert. Das heißt, eigentlich macht es der Staat und in freier Trägerschaft die Kirche. Unter diesen Zahlen ist mir dann noch aber eine aufgefallen, die war ja sehr beachtlich. Also nach den ganzen Rechnereien, hier eine Million, da eine Million, da eine Milliarde, kamen so 19 Milliarden direkter und indirekter Staatszuwendungen zusammen.
Pro Jahr.
Unter anderem eben auch Steuerabschreibungen, indirekte Posten, auf die der Staat verzichtet. Man könnte das Ähnliche vielleicht auch für Spenden. Spenden kamen ja auch immer vor, als von Privatpersonen in höherem Maße, die ja dann quasi auch anderswo bei der Steuer wieder abgesetzt werden. Das ist ja der Grund, weshalb man spendet. Aber ein Posten ist mir aufgefallen, wenn man das mal aus einer anderen Perspektive berechnet. Die Kirche nimmt ja auch Personal entgegen aus der Ausbildung des Staates. Staat zahlt selber aber keine Steuern. Also müsste man alle Ausbildungskosten, die die Kirche ja quasi umsonst kriegt, könnte man ja theoretisch auch mit zusammenrechnen. Da kam eine Zahl von 150 Milliarden raus.
Es gibt eine bestimmte Berechnung, wenn man alles das wirklich sozusagen, was heute ausgebildet worden ist an Kirchenleuten,
ja.
Und das in Größenordnungen, das ist ja auch wirklich eine Beschäftigtenzahl von 1,9 Millionen Menschen, die bei der Kirche arbeiten, dann würde man an Ausbildungskosten auf diese Größenordnung kommen, die wir Steuerzahler sozusagen den Kirchen schenken, die sie nicht finanzieren müssen.
Weil also jeder andere Industriebetrieb
zahlt ja Steuern
und kriegt dann eben auch seine Hochschulleute kostenlos, genau. Und gleiches Recht für alle, müsste man sagen. Aber das ist jetzt nicht so mein Thema. Mich würde denn ja so eine Frage mal, also ich würde die einfach mal in den Raum werfen. Nehmen wir mal eine freie Schule.
Ja.
Irgendjemand macht eine freie Schule, der Staat finanziert die auch zu, weiß ich, 95% oder so, da müssen die Eltern noch was dazu zahlen und so weiter. Gegen eine freie Schule ist ja an sich nichts einzuwenden. Nun, meine persönliche Meinung, wenn diese freie Schule eine Waldorfschule ist, habe ich da erheblich was gegen einzuwenden, dass man die stützt. Das ist eine Religionsschule, die Waldorfschule unter anderem. Also ist meine Kritik nicht generell, dass der Staat da irgendwo Geld hingibt, sondern gegen die eine Sache selbst. Gegen Montessori hätte ich weniger einzuwenden, zum Beispiel.
Na, ich würde die Frage anders sehen. Also diese Frage, was gefällt mir nicht, das ist eine, finde ich, schwierige Frage, weil da dealen dann alle im Grunde, was ihnen nicht gefällt oder sowas. Pluralismus heißt eigentlich doch, bestimmte Regeln aufzustellen, nach denen jeder die gleichen Chancen hat. Und da fängt es doch schon mal an, dass die freien Träger nicht die gleichen Chancen haben, denn sie müssen ja, wenn sie zum Beispiel eine Schule aufbauen, die ersten 3 Jahre selber finanzieren. Und wer als privater Träger einer Elterninitiative oder sowas heraus hat überhaupt das Geld, um diesen Vorlauf, bis der Staat denn tatsächlich in die Finanzierung einsteigt, das im Grunde zu stemmen? Die Kirchen machen das locker. Und es gibt ein anderes Argument. Die Monopolkommission hat einmal gesagt, die Kirchen haben gegenüber den anderen Trägern, also den nicht kirchlichen Trägern, einen Unterschied, weil sie bieten immer ein Paket an von der Fachleistung, medizinisch, pädagogisch oder was sie eben anbieten, und die Glaubensvermittlung, die Mission. Und dann müsste man sagen, auch diese Konfessionsschule, die die Kirchen anbieten, erfüllt zur Hälfte einen allgemeinen Auftrag der Bildung. Rechnen, lernen, lesen, schreiben und etc. Die andere Hälfte ist genau wie bei einer kirchlichen Kindertagesstätte, ist aber ihre spezifische kirchliche, also Ausbildung, Unterrichtung mit Religionsunterricht und so weiter. Und deshalb müsste die Kirche eigentlich für diese Einrichtungen die Hälfte selber finanzieren.
Ja gut, aber wenn man sagt, es gehört zur Gesellschaft, der Glaube, die Religion, also wenn man das einfach so...
Ja gut, aber die Frage ist, wem nützt es? Und wenn es nicht der es ist ja wirklich das Wunderbare, dass die Kirche es geschafft hat, zu behaupten, der Staat beruht auf Voraussetzungen, die er nicht aus sich selbst heraus erzeugen kann, und dafür braucht er die Kirche. Das ist so ein berühmtes Zitat, Böckenförde Diktum heißt das. Das hat ein Verfassungsrichter gesagt, und das hat er sehr kompliziert, auch sehr richtig ausgedrückt, dass man Gemeinsinn nicht zwangsweise herstellen kann. Und deshalb sozusagen beruht der freiheitliche Staat auf Voraussetzungen, die er als freiheitlicher Staat nicht erzeugen kann. Also das ist so eine sehr theoretische staatsrechtliche oder philosophische Diskussion, die da ist. Und da sagen die Kirchen, der Staat braucht uns, denn ohne uns gäbe es keine Werte. Und sie stellen ständig ihr Eigeninteresse als allgemeines Interesse dar. Und das muss man erstmal lernen zu sagen, halt Kirche, in welchem Interesse sprichst du eigentlich? Für die Gesamtgesellschaft sprechen die Kirchen in Deutschland nicht mehr.
Na gut, aber das ist ja auch die Auffassung des Staates selber, dass er sagt, ich bin nicht der Stifter von allem, sondern die Leute sollen sich selber irgendwie betun, und da bilden sich die und die und die Gruppen, und die werden alle miteinander pluralistisch das irgendwie schon so hinbiegen, dass da ein Leben entsteht.
Der Diskurs sozusagen, aus dem dann eben
das die Regeln entstehen. Das ist ja also die Beliebigkeit, die ich jetzt daran kritisieren würde. So eine sagen die Kirchen, ja, das machen wir, das machen die anderen auch. Und das macht ja auch die Waldorfschule, mehr oder weniger. Und die haben ja auch ein Eigeninteresse. Wenn der Staat seine Kinder in der Schule erzieht, hat er ja auch ein Eigeninteresse daran, dass dann der Standort mit ordentlich Bildungsfutter und PISA-Studie, hat man es ja gesehen, da sind ja die eigentlichen Bildungsinteressen klar formuliert worden von den Politikern, als sie das kritisiert haben.
Gut, aber da muss man eben gucken, was passiert denn eigentlich in diesen konfessionellen Einrichtungen? Darüber, dass sie zwei Filter setzen für eine Konfessionsschule, nämlich den Religionsfilter. Sie brüsten sich zwar mit, sie nehmen ja auch andersgläubige Kinder auf, also sogar die evangelische Schule, Katholiken oder Muslime oder Konfessionsfreie, das ist aber die Minderheit. Und das ist auch ein bisschen immer so Alibi-Funktion, was sie haben. Und das andere ist das Schulgeld. Das heißt, durch das Schulgeld halten sie sich alle aus Migrantenkindern und das sogenannte Prekariat, Leute, denen es dreckig geht, die kommen nicht auf diese Schulen. Und diese Ausfilterung sozusagen, das schätzen dann wirklich die Mittelschichten, die sagen, wir haben dann nicht diese schwierigen Kinder, die immer so rumspringen und schreien und sie krempeln raus. Wir wollen für unsere Kinder eine gute Bildung haben. Und die finden wir eher an einer Konfessionsschule, weil dort die Problemkinder rausgefiltert werden, als an einer staatlichen Schule. Und deshalb haben die Konfessionsschulen tatsächlich Zulauf. Aber nicht, weil die Leute religiöser werden, sondern weil sie ein Angebot annehmen, was sozial ausgrenzend bestimmte Gesellschaftsgruppen ausgliedert aus diesen Bereichen.
Na gut, das ist ja das Problem von allen diesen mehr oder weniger Privatschulen oder Schulen in freier Trägerschaft. Man muss da überall Schulgeld bezahlen.
Gut, aber die Kirchen brüsten sich dann damit, dass ihre PISA-Werte besser sind, und dann schieben sie es wieder auf die Religion zurück. Das ist ja dieses wunderbare Marketing-Prinzip. Man nennt nicht die wahren Ursachen, warum diese Schulen also homogener sind, bessere Lernbedingungen haben, sondern man behauptet, das wäre aufgrund des religiösen Profils. Und da wird es, finde ich, unredlich.
Naja, unredlich. Also ich denke, wenn man in dieser Gesellschaft bestehen will, muss man sich den Regeln unterwerfen. Und du hattest in dem einen Vortrag, wo es über die Finanzen des Vatikans ging, da gab es auch mal so einen Kommentar von irgendeinem so ehemaligen Kirchenbankchef, der wohl auch mal ganz lapidar gesagt hat, naja, wir müssen hier Geld für die Kirche reinschaffen, und so sind nun mal die Spielregeln.
Und das war so schön, das war ein Banker, und auch die Kirchenbanken haben natürlich Aktien. Und haben natürlich sichere Aktien. Und die großen Players, also die so Blue Chips an den Börsen, Die haben in irgendeinem Subunternehmen, an dem sie beteiligt sind, irgendwie eine Schweinerei laufen. Daimler-Benz stellt in irgendeinem Subunternehmen Panzermotoren her, Landminen und sowas. Man dürfte also keine Daimler-Aktien haben, wenn man das wirklich ethisch hundertprozentig genau nimmt. Und da sagt mir dann der katholische Banker, wir sind fürs Geldverdienen zuständig. Für die Moral sind die da drüben, die von der kostümierten Abteilung, die sind dafür zuständig. Und das ist das, was die Kölner so wunderbar sagen, linke Tasche und rechte Tasche.
Ja, da kam auch drin vor, ich glaube in demselben Vortrag, warum das Bistum Köln so eine besondere Rolle spielt, auch für den Vatikan. Okay. Dass wohl dort auch eben, da war ja so viel zu hören, also wie diese ganze Internationalisierung, also raus aus Italien, da gab es ja dann auch so einen Bankencrash und Beziehung mit USA und das Kirchenkapital halt verteilen über die Welt hier anlegen dort.
Die Vatikanbank, das ist inzwischen wirklich belegt, auch nicht nur von mir, also von mir am wenigsten, da gibt es ja Spezialisten, die sich damit beschäftigen, dass die Vatikanbank ganz klar mit der Mafia zusammen Geldwäsche betrieben hat.
Ja. Na gut, die Mafia ist ja nichts anderes als auch eine Organisation, die sich in diesem Umfeld, wo man sich halt ums Geld kümmern muss, mit ihren speziellen Methoden halt, also das kann man ja gar nicht kritisieren als Spezielles.
Aber es ist eben so spannend, wenn man schon sagt, katholisch ist ja auch irgendwie italienisch. Und ich habe erstmal so lernen müssen, die Italiener haben eine Eigenheit, dass sie Macht und Moral nicht miteinander verknüpfen. Wir sind in Deutschland ja eher so pietistisch, evangelisch geprägt. Wenn man Macht hat, muss man auch ein ordentlicher Mensch sein und sich darf keine Steuer hinterziehen und allen Kram raus. Ja. Dieses Berlusconi-Phänomen, dass der Typ sich wie eine Sau benimmt und kein Italiener regt sich da schrecklich oder wenige Italiener regen sich drüber auf, sondern man sagt, Mann, ich würde doch nicht anders sein, wenn ich die gleiche Macht hätte wie der Typ, dann würde ich da auch die Puppen tanzen lassen. Das ist katholisch.
Ja?
Ja. Das eine ist für das eine zuständig, dann gehe ich zur Beichte, bin wieder befreit okay. Und dann geht es wieder weiter. Das hört sich raus.
Ne? Gut, aber diese Verquickung von moralischer Integrität und eben Person des öffentlichen Lebens, die löst sich ja auch hier langsam auf.
Also es wird ja dann unser Bundespräsident mit seinen drei Frauen anzugucken.
Ja, das ging auch schon mit Schröder und Scharping, also dieser quasi neue Stil. Also die,
oder Seehofer mit zwei Frauen. Das ist also der Islam ist ein Teil Deutschlands geworden.
Ja. Also das... Die Feuilletons haben sich ja das Maul zerfetzt über diese ganzen Dinge und darüber philosophiert, was das nun zu bedeuten hat für die Demokratie und für alles Mögliche. Aber ihr seht schon, die ihr noch schafft, uns zu lauschen. Wir gehen hier quer durch den Gemüsegarten aller möglichen Themen, um euch vor allem die Anregungen mit auf den Weg zu geben. Schaut mal rein in die Bücher von Carsten Frerk und in die unglaublich vielen Videodokumentationen von Vorträgen, die er überall schon gehalten hat, wahrscheinlich vorwiegend natürlich im Umfeld des humanistischen Verbandes oder und auch der Freidenker. Und
insgesamt säkulare Organisationen, ja.
Da hattest du vorhin so ein Wort erwähnt, was jetzt gerade in Gründung ist, so eine Dachorganisation von...
Es bildet sich ein Koordinierungsrat säkularer Organisationen, abgekürzt CORSO. Das war ein sehr schwieriger Prozess, die Satzungen genehmigt zu bekommen, die Gemeinnützigkeit zu bekommen. Da haben verschiedene Leute versucht, auch in den Finanzämtern das zu verhindern, weil sie wollen eben nicht so einen säkularen Dachverband genehmigen. Aber das ist jetzt endgültig durch. Und da haben die Säkularen eben gesagt, wenn wir uns eben gegen die Kirchen behaupten wollen und wirklich einen Pluralismus in Deutschland haben wollen, müssen wir auch uns zusammentun und mit einer Stimme reden, zumindest soweit es möglich ist. Denn auch gerade die Säkularen haben natürlich manche völlig unterschiedliche Auffassungen. Nimmt man Geld vom Staat oder nicht? So zum Beispiel der humanistische Verband sagt, wir arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie die Kirchen, machen weltliche Angebote in der Kinderarbeit, in Schulen, in der Sozialarbeit und so weiter. Und natürlich wird das genauso finanziert, wie auch die Kirchen finanziert werden. Und andere, zum Beispiel der Internationale Bund der konfessionslosen Atheisten, die sagen niemals ein Pfennig vom Staat. Ja. Da gibt es genauso wie auch bei Kirche es diverse Unterschiede gibt, gibt es auch in der säkularen Szene unterschiedliche Traditionen, bestimmte Schwerpunkte, bestimmte...
Ja. Naja gut, aber wo auch immer man das Geld hernimmt, da ist mir auch so ein Punkt noch in Erinnerung. Es gab da wohl mal so eine Anstrengung, die Konkordatslehrstühle, in welchem Bundesland, Bayern glaube ich war das, gab es die?
Schwergewichtig,
ja. Zu verhindern,
die sind sozusagen
Professoren, die quasi nur auf Gnaden der Kirche unterrichten durften, aber gleichzeitig vom Staat eingesetzt wurden. Und dieses
Entschuldige, Konkordanzlehrstühle ist was ganz Spezielles. Alle Theologieprofessoren, und wir haben zurzeit rund 700 Professorinnen und Professoren der Theologie, brauchen die Missio, die Lehrerlaubnis der katholischen und evangelischen Lehre. Wenn sie die verlieren, verlieren sie auch ihre Lehrerlaubnis, bleiben aber weiter Professor. Das ist so das deutsche Recht. Das sind so Twitter-Situationen. Was du jetzt meinst mit den Konkordanzlehrstühlen war so, dass auch in den 60er Jahren wurde in Bayern die Konfessionsschule, die getrennte Schule zwischen evangelisch-katholisch, wurde aufgehoben und es wurde die christliche Gemeinschaftsschule, wo alle Kinder unterrichtet wurden, eingeführt. Bildungsreform, Modernisierung und sowas heraus. Und da hat die Kirche durchgesetzt, dass sie als Ausgleich, dass sie die Schulaufsicht über ihre katholischen Schulen verlor, für 21 Lehrstühle, in denen Lehrer ausgebildet werden, diese Lehrstühle bekamen, die eben nicht Theologen waren, sondern Pädagogen, Philosophen und sowas, die nur mit Zustimmung des Ortsbischofs besetzt werden konnten. Und da sind jetzt die säkularen Verbände vor 3 Jahren gegen angetreten und haben eben, eine Professorin hat sich auf eine Ausschreibung beworben, seines Konkordanzlehrstuhls wurde abgelehnt. Und der gesamte Instanzenzug ging also vom Landgericht über das Amtsgericht bis zum Bayerischen Verfassungsgerichtshof bis zum Bundesverfassungsgericht. Und als dann nach 5 Jahren diese Klage beim Bundesverfassungsgericht lag und anscheinend durchgesickert ist, dass die Verfassungsrichter diese Konkordanzlehrstühle nicht mehr für zeitgemäß halten könnten oder würden, haben die Bischöfe in Bayern gesagt, sie verzichten auf ihr Recht der Einrede. Da sind wir mittlerweile angekommen. Also sie weichen nur vor der drohenden Niederlage, weichen sie zurück.
Mhm. Ja, okay, also das waren jetzt wieder Details, die ich
Entschuldigung,
als Russi, mir das alles, böhmische Dörfer kann man nicht sagen, bayerische Dörfer.
Ja.
Nein,
also, ich komme aus einer Kultur, zum Beispiel Heinrich Böll, Ansichten eines Clowns, schreibt er, Katholiken darf man nicht trauen, warum? Die lügen ständig. Atheisten sind so langweilig. Warum sind Atheisten langweilig? Ständig reden sie über Gott. So ist man im Westen groß geworden.
Okay.
In der DDR, so sagen die Religionssoziologen, haben die Menschen vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und meine Frau ist Fotografin und die hat einen Praktikanten immer gehabt aus Pirna bei Dresden. Und er sagt, worüber redet ihr eigentlich ständig? Also, dem war das so fremd. Und das ist eigentlich auch die Situation, dass viele, die evangelische Kirche macht also Umfragen und die neueste Umfrage jetzt gerade dieses Jahr hat ergeben, den meisten Leuten, die konfessionsfrei sind, sind die Kirchen schlicht ergreifend egal.
Das wiederum ist wohl auch einer der Gründe, weshalb, du hast es vorhin auch erwähnt, die humanistischen Verbände oder die ganzen säkularen Organisationen, die sich also gegen Einfluss der Kirche, Kirchenfinanzierung und so weiter ein bisschen aufstellen wollen, ein bisschen sich treffen, ein paar Publikationen machen, immer älter werden und Jugendliche das offenbar gar nicht mehr als ein Problem wahrnehmen, obwohl, ja, also ich denke mal, in jeder Altersgruppe das durchaus präsent ist, aber man nimmt es nicht mehr so wahr als so etwas, was ihm so gegenübertritt. So.
Also da ist meine Beobachtung doch ein bisschen anders, weil gerade in den Giordano-Bruno-Stiftung ist auch eine der wichtigen säkularen Organisationen und die bilden auch Hochschulgruppen, Regionalgruppen, wo überwiegend jüngere Leute sind. Was den säkularen Verbänden fehlt, da hast du recht, ist die Altersgruppe zwischen, ich würde mal sagen, 60 und 30. Da fehlt eine ganze Lücke, weil die ganzen nach 68er Kinder sozusagen, so die Generation Golf, die Generation Beliebigkeit und so weiter, die haben sich nirgendwo organisiert, weder bei der Kirche noch bei den säkularen Verbänden, sehr pragmatisch. Aber die Jüngeren wieder, und das sehen die Kirchen ja auch partiell, die sind wieder weltanschaulich interessierter.
Also mich hatte das vor allem wegen also diesem Antrag beim Verfassungsgericht, diesem Verfahren, das hatte wohl insgesamt 50.000 ja. Euro verschlungen, was für so eine relativ kleinen säkularen Verbände eine ganze Stange Geld ist.
Da haben sie alle zusammengelegt und das Geld zusammen.
Und also, das war wohl recht schwer zu stemmen. Wenn man das aber jetzt den Zahlen gegenüberstellt, die die Kirche zur Verfügung hat, dann sagt man, da hat man doch überhaupt keine Chance. Also man muss ja, um das Recht wirklich nutzen zu können, auch ein bisschen was aufstellen. Sonst...
Gut, aber wir müssen dann mit unseren Möglichkeiten eben arbeiten. Und mit dem Violettbuch zum Beispiel ist es so gewesen, dass eben die Giordano-Bruno-Stiftung hat dann im Grunde mit dem Verlag verhandelt. Dann wurden 1.500 Exemplare fortgedruckt, also nur der rein technische Preis für Papier und Druckkosten, also recht günstig. Und dieses Buch hat man allen Bundestagsabgeordneten mit persönlicher Adresse zugestellt. Das muss also wie eine Bombe eingeschlagen haben dort. Und 4 Wochen später schrieb Kardinal Lehmann im Mainzer Bistumsboten, was der Schmidt-Salomon und der Freyrig früher geschrieben hatten, das konnten wir ja beiseite schieben. Aber dieses Violettbuch von dem Freyrig, Da ist jetzt eine Grenze überschritten und ich fordere die katholische Kirche auf, sich gegen diesen Mann wehrhaft zu verteidigen. Wie bitte? 25 Millionen gegen mich? Und das ist schon ein Zeichen, wenn Sie korrekt arbeiten. Die Zahlen sind alle wirklich korrekt und belastbar. Da hat mir bisher noch nie jemand nachweisen können, würde mir helfen, dass eine Zahl falsch ist oder sowas aus. Aber wenn Sie dann beginnen, die Deutungshoheit der Kirchen in Frage zu stellen, und das schaffen die säkularen Verbände inzwischen, obwohl so Leute wie der Tewatz von Elst, ich meine, also ja, auch der Papst Benedikt, die haben ja mehr Leute aus der Kirche rausgetrieben, als sie die säkularen Verbände es jemals geschafft haben oder hätten oder sowas. Ja. Da können wir aber mit unseren Möglichkeiten einiges erreichen. Und wenn mir vor 10 Jahren jemand gesagt hätte, im Deutschen Bundestag werden die Staatsleistungen, die Ablösung der Staatsleistungen diskutiert, werden die Arbeitsbedingungen bei Caritas und Diakonie mit dem kirchlichen Sonderarbeitsrecht diskutiert, hätte ich gesagt, du träumst. Das ist in 20, 30, 50 Jahren vielleicht, nicht in 5 Jahren schon.
Du hattest das auch in einem dieser Videovorträge erzählt. Ablösung heißt natürlich langfristig Abschaffung.
Beendigung, ja.
Ja, von Geld, was vom Staat fließt an die Kirchen. Wohl irgendeinem Landrat erzählt, er hatte sich wohl fragesuchend nach hinten gewandt zu seinem Referenten und der nickte seinen Kopf und sagte ja. Er wusste das gar nicht, dass man überhaupt solche Gelder zahlt.
Also das war im Bundestag, das war der Kirchenreferent einer Bundestagsfraktion und der wusste es nicht. Und da ist in den letzten 10 Jahren aber sehr viel passiert, denn auch im Bundestag sind die Kirchenreferentinnen jetzt alle stramm auf der kirchlichen Linie und alle stramm auch aus kirchlichen Sozialisationen. Dieses Nebensächliche, ach ja, die Kirchen sind gut für das Gute und die lassen wir mal in Ruhe, die lassen uns ja auch in Ruhe, das hat aufgehört. Weil die Kirchen merken, dass der Widerstand gegen sie größer wird. Und es gibt einen Theologen, Paul Schulz, das ist so der deutsche Chefatheist, wer sich immer selber so sieht, der spricht gerne in militärischen Ausdrücken und der sagt, die Rückzugsgefechte und die Kirchen befinden sich in einem Rückzugsgefecht, sind am schärfsten. Denn die Kirchen verlieren jedes Jahr 0,6-0,8% an Mitgliedern. Das heißt, in 10-12 Jahren ungefähr, Prognosen sind immer so ein bisschen vage, wird die Hälfte der deutschen Bevölkerung nicht mehr Kirchenmitglied sein, der großen, beiden großen Kirchen. Und das fürchten sie, weil das wird auch staatskirchenrechtliche Konsequenzen haben, wenn es nicht mehr normal ist, dass die Mehrheit Mitglied der Kirche ist.
Okay, deswegen dann sicherlich auch das starke Interesse daran, die Felder kirchliche Kindergärten und Schulen,
der Religion zu erhalten, zu verteidigen, auszubauen, ja klar.
Was, also vielleicht kann man das mal kurz erwähnen, wir sind ja hier in Brandenburg, diese Schule in Wriezen, vielleicht nochmal als kleines Beispiel.
Das Johanniter-Gymnasium.
Genau, das fand ich auch neckisch. Also wie diese Kalkulationen, ein Gymnasium zu schließen, weil eben einfach die Schüler nicht mehr da waren. Dann die Alternative entstanden ist.
Es war ja super. Der Bürgermeister überlegte, was können wir tun, damit unsere Kinder nicht immer nach Bad Freienhufen irgendwo fahren müssen, jeden Tag 30 Kilometer zum nächsten Gymnasium.
Bad Freienwalde,
Entschuldigung. Und dann ging der Pastor eines Tages mal zum Bürgermeister und hat dem Atheisten erklärt, was er machen kann, damit die Schule in Wriezen bleibt. Dann hat er mit der evangelischen Schulstiftung telefoniert und dann haben sie den Deal gemacht, dass dann die staatliche Gymnasium wurde geschlossen und nach den Ferien eröffnete dann ein evangelisches Johanniter-Gymnasium.
Wo dann natürlich auch jeder hingehen wird, der nicht den langen Weg
zurücklegen will. Die machen auch eine gute Ausbildung, die haben eine polytechnische Ausbildung, was in der Gegend gut ankommt. Ja? Also man macht seinen Gesellenbrief, sein Abitur parallel und so. Also man darf alles über die Kirchen sagen, aber nicht, dass sie blöd sind. Ja?
Vielleicht zum Schluss noch ein Gedanke. Der Staat, also wenn man den darüber aufklärt, was er da alles für Geld verschwendet und einsparen könnte, was man vielleicht aus Tradition, man will nicht so hingucken, ja, und das war eben schon immer so und warum soll man das anders machen? Aber meinst du nicht, dass der Staat auch in den Kirchen eine direkte Nützlichkeit sieht, also die für sich selber als eine Institution ansieht, die ihm seine Schäflein ja auch irgendwo für den Standort nützlich zurechtstutzt?
Naja, es gibt diesen alten Spruch der Kombination zwischen Staat und Kirche, halt du sie dumm, ich halt sie arm. Das war so dieses Bündnis zwischen Staat und Kirche. Das haben wir heute, glaube ich, nicht mehr. Sondern ich habe es auch persönlich erlebt, dass ein sehr hoher evangelischer Kirchenführer den Christen in der SPD, als die mal so anfingen, darüber nachzudenken, müssen wir da nicht irgendwas Neues so ausbalancieren, gesagt hat, wenn ihr den Christen in der SPD, wenn ihr nur darüber beginnt nachzudenken, das Verhältnis zwischen Staat und Kirche ändern zu wollen, dann wird es erst auf die Partei zurückfallen, bevor es die Kirchen erreicht. Das ist die ganz klare Drohung, wir als Kirchen können 3-5% der Wählerstimmen immer noch beeinflussen. Und das werden wir tun. Und da gibt es auch dieser komische Reflex, dass die Kirchen immer noch fürs Gute stehen. Und wenn man da irgendwas verändern will, dann sagen auch so Leute, denen Kirche sonst ziemlich egal ist, nein, nein, das geht überhaupt nicht. Nein, nein, das geht nicht. Das ist so, wenn die alte Dorfkirche abgerissen werden soll, dann wollen sie alle plötzlich, nein, nein, die muss erhalten bleiben. Das ist so, so schön und das ist so Tradition und gehört doch zum Dorf oder sowas. Ja?
Aber es gibt doch sehr viele öffentliches Lamento zu diesem oder jenem Thema. Und dann im Zweifelsfall sagt der Staat, wenn es ihm in seinen Interessen nicht passt, dem Druck der Straße beugen wir uns nicht und den Gewerkschaften, dem beugen wir uns nicht. Das sind doch alles Partikularinteressen. Das könnte doch zur Kirche genauso sagen.
Kirchen organisieren immer noch 50 Millionen Menschen in Deutschland.
Okay, das sind ein paar mehr als bei den
Gewerkschaften. Ja, das ist so ein paar mehr als bei den Gewerkschaften, ne? Und auch bei anderen Organisationen. Ne?
Leider müssen wir uns aus diesem lebendigen Gespräch verabschieden. Vielleicht werden wir es schaffen, zu irgendeiner Veranstaltung den Carsten Frerk nochmal nach Potsdam zu holen. Vielleicht mit den hiesigen Freidenkern. Mal schauen, Berlin ist ja nicht so weit weg. Ich bedanke mich ganz, ganz, ganz herzlich für diese kleine Plauderei. Es hat mir so einen Spaß gemacht. Ja, wir können mindestens noch 3 Stunden unterhalten. Der Salatschatten geht zu Ende. Auch ich verabschiede mich von euch. Also nochmal ein Dankeschön und tschüss, Frerk.
Und gerne. Tschüss.
Tja, das war ja wieder der Blick in den Schatten des Salates. Jobst verabschiedet sich und würde sich freuen, wenn ihr in 2 Wochen, am 23. Juni, wieder einschalten würdet. Ebenfalls begrüßen würde ich euch gerne in den Texten im Untergrund am Freitag, dem 20. Juni um 20.30 Uhr im Nilclub. Wie immer gibt es 11 heitere Texte von Konrad Endler, mir und einem noch unbekannten Lesegast. Dazu ein Quiz mit berüchtigten Preisen und ein offenes Mikrofon für Selbstverfasstes. Zum Ausklang noch ein Liedlein, ursprünglich von den Beatles, hier von Barrett Strong, passend zu Carsten Frerks Thema Money, that's what I want.